Wir haben den großen Vorteil, und das ist eben auch Teil unserer Bühnenshow, besteht ja aus Sprechen. Das heißt, wir brauchen uns nicht schlagen gegenseitig. Also wir machen das mit Worten. Und da sind wir schon mal viel weiter als Ike und Tina Turner oder Sonny and Cher, glaube ich. Und das ist auch ein großes Glück, weil da können wir ziemlich viel abarbeiten auf der Bühne eigentlich auch.
Genau, oder? Das spart man sich dann zu Hause.
Moin, moin, Hamburg!
Marie Lord-Timmich und Klaus Sieg alias Le Marie. Ihr ahnt es vielleicht, diese Folge hat eine ganz eigene Dynamik. Es geht um Leben und Liebe und die Kunst, das als Paar auf die Bühne zu bringen. Es wird lustig bis erhellend. Aber erst einmal begrüße ich euch mit einem norddeutschen Moin. Heute ist Samstag, der 15. Oktober 2022 und ihr hört den Podcast vom Hamburger. Ihr habt zufällig reingeschaltet? Glück gehabt, ihr werdet sehen. Ihr hört uns regelmäßig, ihr wisst, was gut ist. Denn wer Hamburg liebt, kommt an diesem Podcast kaum vorbei. Denn hier lernt ihr die Leute kennen, die Hamburg so besonders machen. Was ihr hier hört, gibt's auch gedruckt. Dieser Podcast ist Teil der Hamburger Familie. Das großformatige Coffee Table Magazin erscheint viermal im Jahr mit besten Fotos, pointierten Texten und ganz viel Hamburg-Liebe. Und das schon seit über 10 Jahren. Ich bin Regine Marxen, Autorin beim Hamburger und Podcasterin aus Hamburg und ich darf euch durch diese Folge führen. Das ist für mich eine ganz besondere, denn ich spreche sie dieses Mal nicht in Hamburg ein, sondern in Porto, wo ich gerade meine Workations verbringe. Insofern, ich freue mich, dass ihr dabei seid und das mit euch heute hier so machen zu dürfen.
Hier spricht der Hamburger. Lieblingsorte.
Unsere beliebte Insider-Rubrik für Hamburg-EntdeckerInnen. Crewmitglieder und Freunde unseres Magazins verraten euch, welche Orte ihr in Hamburg dringend einmal besuchen solltet. Dieses Mal hat Stefan Enrichkeit, unser Fachmann fürs perfekte Sounddesign, das Wort. Was der schon alles an Tonqualität aus meinen Aufnahmen herausgeholt hat. Manche Situationen lassen sich eben schwer kontrollieren. Und wenn du zum Beispiel an der Elbe aufnimmst, früh morgens, latscht da schon mal eine ganze Schulklasse durch die Tonspur. Also Stefan, was ist dein Lieblingsort in Hamburg?
Mein Lieblingsort in Hamburg? Ja, das ist weniger ein Ort, das ist eigentlich eher eine Lieblingsstrecke. Und zwar eigentlich ist das meine Laufstrecke an der Elbe lang. Und zwar, wenn man beim Altonaer Rathaus über die Klopstockstraße geht und sich dann ja in den Park schlägt sozusagen und dann rechts hält, dann kommt man auf den Elbhöhenweg. Und ja, da gehe ich total gerne lang. Da hat man eine mega Aussicht, da sieht man die Kühlbrandbrücke und die Elfi. Und irgendwann geht es dann wieder runter. Das ist dann so in Höhe von Övelgönne. Ja, und wenn man sich dann links wieder hält, an der Elbe lang und dann langsam wieder zurück und dann hinter dem Altonaer Cruise Terminal dann links rauf geht, dann Richtung Altonaer Balkon und da nochmal die Aussicht genießt, ja, das ist tatsächlich so mit meine Lieblingsstrecke in Hamburg und mit einigen Lieblingsorten.
Was Stefan sagt. Habt ihr Insider-Tipps für Hamburg-EntdeckerInnen? Sendet sie uns doch einfach per Mail. Ihr erreicht uns unter redaktion@derhamburger.info. Jetzt aber kommt Le Marie. Eine Band, in der viel zusammenkommt. Zuerst einmal ein Paar. Marie Lord-Timmich und Klaus Sieg leben zusammen in einem Spüttel und haben 3 Kinder. Mit Paaren in einer Band zusammenzuarbeiten, das ist nicht immer leicht. Für alle anderen, aber auch für sie selber. Marie Lord-Timmich und Klaus Sieg haben das, was sonst nur Backstage stattfinden darf, zum Stilmittel gemacht. Sie kabbeln sich auch mal gerne auf der Bühne, um dann wieder in schönster musikalischer Einheit französisch angehauchten Pop zu spielen. Das kommt nicht von ungefähr. Marie Lord kommt zwar aus Berlin, ihre Mutter aber stammt aus Marseille und ihr Vater aus Mecklenburg. Was für eine Mischung. Klaus ist ein Altonaer Gewächs. Er hat erlebt, wie sich das Viertel wandelt und ist mit seinem Büro in Ottensen beheimatet. Er arbeitet als Journalist und hat unter anderem mit Michel Avantario das Weiße und das Schwarze Hamburg-Buch geschrieben. Le Marie ist kein Hobbyprojekt. Dafür fließt zu viel Zeit da rein. Lange haben die beiden am Look und am Sound ihrer Band gefeilt. Und herausgekommen ist entspannt lässiger Pop, der auch durch die Bildsprache in ihren Videos lebt. Es ist ein Kunstprojekt, von dem die beiden nicht leben können, aber das sie keinesfalls missen möchten. Im Grunde ist es ihr 4. Kind. Aber was war eigentlich zuerst da? Die Band oder Klaus und Marie-Laure als Paar?
Uns als Paar.
Right.
Viel, viel länger.
Ja, uns als Paar gibt es viel länger. Le Marie gibt es seit 10 Jahren.
Ehrlich schon?
Ja, seit 10 okay. Jahren.
Dann würde man jetzt natürlich als Zuhörer denken, wie, die sind noch länger als 10 Jahre zusammen. Gibt es denn sowas heutzutage? Und ja, sind wir seit 1986, das war im vergangenen Jahrhundert. Und damals hatten wir aber auch schon eine Band zusammen. Insofern, wir haben damals schon Musik zusammen gemacht.
Eigentlich sind wir über die Band
zusammengekommen. Ja, damals, genau. Aber die klangen ganz anders als Le Marie, diese Band.
Was war das für eine Band?
So Power-Pop hat man das damals genannt. Es war so ein bisschen poppiger Punk-Rock oder was weiß ich. Genau. So mit viel Melodien,
sehr,
aber viel
sehr
Geschwindigkeit.
Schnell. Wenn ich das heute höre, wird mir schwindelig und frage ich mich, wie wir das eigentlich geschafft haben, so ein ganzes Konzert
durchzuhalten,
manchmal sogar mehrmals die Woche. Weil das, also das ist ja auch ein interessantes Phänomen, finde ich, beim Älterwerden mit Musik. Dass das tatsächlich, wenn so junge Bands, die wahnsinnig schnell und energetisch sind, das kann man auch in dem Alter am besten.
Es gibt aber auch noch alte Bands, die das versuchen.
Die Foo Fighters können das noch ganz gut.
Ja, die sind aber noch nicht so alt wie wir. Die sind ja noch bedeutend jünger, oder?
Aber die können
aber
das.
Aber das stimmt, die können das sehr,
die können
sehr gut.
Das, ja.
Man überlebt das aber auch nicht immer, wie man letztens gerade bei den Foo Fighters leider Gottes gesehen hat.
Na stimmt, es gibt Begleiterscheinungen gelegentlich.
Es gibt Begleiterscheinungen, genau. Aber du hast völlig recht, also wenn man die Foo Fighters sich anguckt, Dave Grohl vor allen Dingen, und dann sich das anguckt, mit welcher Energie der so bestimmte Dinge macht, finde ich irre. Also auf verschiedensten Instrumenten.
Powervolle Stimme.
Genau, ja. Wir sind eben schwächer geworden beim Älterwerden.
Nein,
wir sind ruhiger geworden.
Nicht im Ausdruck.
Wir wollen das ja auch nicht. Ja.
So
wir wollen ja
das.
Gar nicht mehr so eine Musik machen.
Ihr seid jetzt eher so im Chanson beheimatet, ne? Oder wie würdet ihr eure Musik beschreiben als Le Marie?
Nee, Chanson würde ich es nicht nennen. Es ist im Grunde genommen Pop.
Ja,
es ist Pop mit,
man kann es auch Chanson nennen, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ne? Wir haben es eine Zeit lang mal Chanson genannt, wollen es aber
Chanson
nicht mehr.
Chanson Noir.
Chanson Noir oder Road Chanson. Wir beziehen uns aber nicht wirklich auf den traditionellen französischen Chanson. Also damit haben wir eigentlich nicht viel zu tun. Außer, dass wir auch zum Teil auf Französisch singen. Aber unsere Bezüge sind eigentlich eher, wie Marie-Laure sagt, Popmusik, Wüstenrock, Amerikanermusik.
Eigentlich auch alles, was wir gemacht haben. Also letztlich ist es so, dass alles, das uns beeinflusst, Krautrock bei dir, Punk, im Grunde kommt das nicht, dass man jetzt Punk hören würde da drin, aber das ist ja schon etwas, was uns musikalisch auch zeitweilig beschäftigt hat im Laufe des Lebens. Und ich glaube, das kommt alles vor, finde ich. Findest du nicht?
Schweigen.
Ja, man muss ja auch mal nachdenken, oder nicht?
Ja.
Also es ist so, wir sind eigentlich bekannt dafür, dass wir öffentlich sehr schnell uns in die Haare geraten.
Auf der Bühne. Nein, nicht wirklich.
Entschuldigung, muss ich mal eben räuspern. Und ich habe gerade überlegt, ob es jetzt der Moment ist, wo wir das starten sollten. Und habe ich gedacht, noch nicht jetzt.
Okay.
Deswegen habe ich jetzt mal nichts gesagt.
Ich hatte jetzt noch gerade eine Idee zu dem Chanson, weil dieses Thema hat uns eine Zeit lang sehr bewegt. Wie nennen wir eigentlich unsere Musik? Das ist, glaube ich, für jede Band eins der schwierigsten, weil einerseits möchte man nicht in Schubladen gesteckt sein, andererseits versteht der Mensch aber nicht, was man macht, wenn man nicht auch irgendwelche Schubladen nennt. Und bei dem Chanson ist es so, dass ich glaube, dass ich bin ja halb Französin und deswegen singe ich eben die Hälfte der Sachen auf Französisch oder wir jetzt, du musst ja dann auch Französisch singen.
Ich bin ja auch schon halb Franzose.
Du bist ja auch schon halb Franzose geworden quasi und Deutsch eben auch, weil wir eben auch Deutsch sind oder ich bin auch Deutsch, sehr Deutsch und wenn man französische Musik hört, denkt man immer an Chanson, weil die Art, Französisch zu singen, die ist sofort chansonesque.
Ja, aber es gibt ja zum Beispiel auch diese ganzen Nouvelle Vague Chansons, nennst du ja auch so.
Ja, genau.
Und das ist ja auch schon eher Bezug, oder die haben ähnliche Bezüge, wie wir sie auch haben, obwohl wir uns jetzt auch nicht zu sowas zählen würden, aber genau, und wenn du sowas Chanson nennst, dann kannst du uns auch Chanson nennen, aber wir sind ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, weil viele andere ja eben was ganz anderes mit Chanson meinen.
Man denkt sofort an Edith Piaf oder
genau.
So,
was
so. Sowas machen wir eben gar nicht.
Und das ist gar nicht unsere
ja.
Schublade und deswegen sind wir mit dem Begriff etwas vorsichtig und wenn, dann verwenden wir ihn halt nur in Kombination mit Noir, Road,
Weird,
Wüsten,
Weird,
ja. So alles, was dem so einen schönen Gegenpunkt setzt. So.
Ja, genau. Und was auch Chanson bedeutet, also auf jeden Fall im traditionellen Chanson ist ja auch das Geschichten erzählen und ich finde, dass wir auch relativ viel Geschichten erzählen.
Schon, aber auch das hat sich ja auch geändert.
Hat sich
das
auch
haben wir am Anfang auch,
ja,
haben wir uns
zwar
stärker darauf bezogen, haben wir auch eher die Idee gehabt, die längeren Geschichten zu erzählen, also textlich. Mittlerweile sind wir dabei eher ein bisschen Pop auch geworden.
Wir sind wieder
dass
Pop.
Wir eigentlich immer wieder immer kürzere Lyrics versuchen
Back
zu machen.
Back to Pop Music.
Dafür quatschen wir uns dann in den Ansagen aus, ne?
Ja.
Wer quatscht denn da am meisten in den Ansagen?
Marie-Laure natürlich.
Na, Sigi.
Das ist noch nicht entschieden. Eigentlich,
aber das ist auch interessant mit dem Quatschen in den Ansagen, weil wir spielen ja auch mit einem Schlagzeuger.
Und es mittlerweile.
Mittlerweile, genau, mit Jochen Reich. Und da wir das aber ja, wir beide das schon eben zusammen erfunden haben, was wir machen, unseren Style und machen das eben schon lange, ist er erst dazugekommen. Und er hatte so den Vorschlag mal, ob wir nicht mal ein bisschen weniger quatschen wollen. Und stattdessen macht man zum Beispiel mal so drei Stücke durchspielen. Und dann sagen wir erst was. Und dann haben wir uns das so vorgenommen. Also haben uns das
Wir haben es auch gemacht einmal.
Ja, wir haben uns das vorgenommen. Also richtig auf unsere Setliste geschrieben, die und die Lieder. Dann wird erstmal geredet, dann wieder drei Lieder. Und wir fühlten uns komplett geknebelt und hatten das Gefühl, wir können überhaupt nicht aus uns rauskommen, weil wahrscheinlich ein Grund diese Art Musik und Performance und sowas zu machen, ist wahrscheinlich auch, dass wir unheimlich gerne quatschen.
Aber apropos Mitmusiker, das ist ja auch ganz, also Jochen, den muss man, also den hast du ja auch schon lobend erwähnt, also das ist so.
Wie lange ist der dabei?
Ist jetzt seit
drei Jahre.
Drei, echt schon so lange.
Der hat das letzte
also
Album.
Vor Corona ist er dazugekommen sozusagen.
Ja, ja.
Hat das letzte Album mit eingespielt.
Ja.
Und darüber ist die Zusammenarbeit entstanden.
Genau.
Dass er bei uns
und das
geblieben
ist. Der erste, der bei uns geblieben ist bisher.
Was habt ihr mit den anderen gemacht?
Tja, das fragen wir uns auch.
Das, also die fühlten sich oft so ein bisschen, wie soll ich sagen?
Zwischen den Stühlen
bei uns, ne? Also. Der eine Schlagzeuger, den wir hatten, der wollte sogar nicht zwischen uns sitzen, sondern rechts am Rand. Weil er sagte, nee, ich möchte nicht so gerne dazwischen kommen, wenn das wieder abgeht bei euch. So.
Und nach dem Konzert, das war auch interessant, das war nämlich in der St. Pauli-Kirche, das erinnere ich noch genau. Und da kamen so drei Frauen hinterher auf uns zu. Und die eine sagte, sagen Sie, der Schlagzeuger, der spielt aber sonst nicht bei Ihnen, oder? Der ist ja so ein bisschen außen vor.
Ja, aber das hat er aber selber so gewählt.
Genau, das hat er sich aber so ausgesucht. Also
das ist nicht gescheitert, da wir ihn nicht integrieren wollten. Aber,
nein, auf gar keinen Fall.
Also wir haben mit verschiedensten Leuten gespielt. Wir haben auch ganz lange mit dem Akkordeonisten gespielt, als wir noch mehr nach Chanson klingen wollten oder auch nach Küstenliedern oder so. Das war ja auch mal so ein bisschen die Anfangsidee. Und also es ist nicht so, dass wir nicht mit anderen können, aber es ist so, dass wir irgendwann angefangen haben, wir haben sogar mal als Quintett auch gespielt und dann haben wir aber irgendwann angefangen, uns immer stärker auf diese Duo-Geschichte zu beziehen, weil wir also rein organisatorisch dadurch viel flexibler waren. Und weil dann das eigentlich auch als künstlerische Achse eigentlich immer wichtiger wurde sozusagen. Also weil wir dann auch daraus eigentlich auch die stilistischen Sachen sehr eng entwickelt haben und auch die ganze visuelle Idee, die wir haben, also mit den Videos, die wir machen und so. Das ist ja alles mehr als Musik, was wir haben, ist eigentlich mittlerweile auch gerade durch die letzten 2-3 Jahre auch eher zu so einem
künstlerischen
Gesamtkonzept geworden, wo eigentlich die Videos fast genauso wichtig wie die Musik sind. Und das sind halt alles so Sachen, die wir sehr eng zu zweit entwickelt haben. Und ich glaube, da lassen wir auch nicht so schnell jemanden rein, nicht aus Prinzip, sondern weil das eigentlich sehr sehr dynamische Geschichte zwischen uns beiden ist, also was da passiert. Ne?
Die anscheinend auch enger wird. Aus welchem Move heraus ist dann Le Marie überhaupt entstanden? Aus der vorigen Band, die wir vielleicht namentlich nochmal nennen. Vielleicht kennt sie die eine oder andere sogar noch aus
der Zeit. Ich glaube, so alt ist niemand.
Doch, es gibt schon so alte. Okay. Also die Band hieß Poison Candy. Mhm. Und wir haben aber zwischendurch, also nach Poison Candy.
Poison Candy hat sich, kann man nochmal sagen, 1990 aufgelöst, glaube ich, ne?
Nee, später.
91.
Glaube ich.
92.
92 okay, oder so, genau. Jedenfalls haben wir dann jeweils andere, also eigene Bands gehabt. Also du hast andere Musik gemacht mit anderen Leuten. Ich habe auch meine eigenen anderen Bands gemacht und wir sind praktisch wieder zueinander gekommen. Und in der Zwischenzeit haben wir, wie gesagt, andere Musik gemacht, unsere Berufe ausgeübt und Kinder großgezogen. Wir haben nämlich 3 Kinder. Auch noch. Nach der ersten Platte, wir haben ja 3 Alben rausgebracht, also richtig haptisch, physisch, 3 Platten rausgebracht. Und die ersten beiden Alben, die hat David Young produziert. Und nach diesen Studio-Sessions haben wir uns mit ihm zusammengesessen und er hat gesagt, wie wollt ihr die eigentlich performen? Ich meine, das wäre aus diesem Gespräch, dass wir irgendwie im Grunde genommen versucht haben, den Sound, den wir da entwickelt haben, zu zweit zu adaptieren und auf die Bühne zu bringen. Das war schon abenteuerlich zu Anfang.
Ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung. Jetzt fing eigentlich schon davor an, dass er gesagt hat, weil er kannte dann nur die Aufnahmen, die wir als Quintett gemacht haben. Wir waren ja vorher schon beim Studio gewesen mit diesem Quintett. Und dann hat er sich das angehört und dann wollte er das produzieren und hat erstmal ganz vorsichtig gefragt, wie er so ist, ob wir eigentlich eine Band wären oder nicht. Weil er daran ersehen wollte, wie viel Rücksichten er zwischenmenschlich nehmen muss. So. Und dann haben wir ja gesagt, nee, eigentlich machen wir das überwiegend zu zweit, das mit den anderen, dass es halt immer mal kommt und geht einer und so. Und dann hat er sozusagen aus dieser Zweiereinheit raus die Sachen entwickelt sozusagen und dann hat sich das bei uns verfestigt oder die Erkenntnis sozusagen ergeben, dass wir dachten, klar, also von dieser Einheit aus kann man das viel besser denken.
So ja, ich das. Genau. Und ich erinnere vor allen Dingen den Satz, dass er, also Dave ist ja Engländer, und wir sprechen halt immer Englisch mit ihm. Oh, wir sind so wahnsinnig international.
Bist so international.
Wild and international.
Als Halbfranzösin kannst du Englisch.
Jedenfalls sagte er dann irgendwann, I love that couple thing. Ja, er fand diese Paargeschichte irgendwie super. Und das war, glaube ich, auch so
ein es gab so verschiedene Faktoren.
Kleiner Moment, wo wir dachten, wow, ja, stimmt.
Dann kam tatsächlich auch der praktische Aspekt dazu, weil wenn du viel spielen willst, Termine machen willst und dann ist das einfach einfacher, weil wir ja auch zusammen leben. Wenn du dich zu zweit einfach immer nur koordinieren musst, dann kannst du einfach mehr ermöglichen, als wenn du immer 5 Leute zusammenkriegen musst. Ne?
Das ist richtig. Da braucht man viele Subs.
Ja,
und so.
sowohl vom finanziellen als auch vom zeitlichen her. Und ich erinnere aber auch, dass es eine ganz lange Zeit war, wo wir auch brauchten, um das so bühnentauglich zu zweit hinzukriegen, ne? Was wir ganz lange gemacht haben, mit verschiedensten Tricks und Mitteln, mit Fußpercussion und diesem und jenem. Also wir haben also einen Haufen Instrumente eigentlich immer dabei gehabt.
Ihr habt euch zum Multi-Instrumentalisten entwickelt.
Ja, richtig.
Genau.
Genau.
Ja. Aber natürlich auf absoluter Dilettantenebene nach wie vor. Und
da schürzt sie die Lippen.
Nein, aber wir haben uns eigentlich an alle möglichen Instrumente herangetraut und mit allen Instrumenten probiert.
Ja, auch wenn wir sie nicht wirklich beherrschen.
Auch mit den Instrumenten, die wir jetzt nicht direkt spielen, so, ne, oder beherrschen oder wie auch immer. Aber das hat ja auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es war auch eine ziemliche Herausforderung, wo wir irrsinnig viel zu tun hatten, auch auf der Bühne. Weil da musst du ich jetzt Gitarre spielen. Du musst sowieso schon zu jedem zweiten Stück von der Gitarre aufs Banjo, auf die Lapsteel-Gitarre oder was auch immer wechseln, nebenbei noch singen, die Ansagen machen und dennoch mit dem Fuß irgendwie eine Percussion treten. So. Und das ist dann manchmal einfach auch too much gewesen. Ne?
Ja, oder ich dann. Ich habe natürlich auch viel zu tun gehabt mit den verschiedenen Instrumenten. Ja, und irgendwann kam das aber auch so, dass mir das jedenfalls zu viel wurde. Also das war irgendwie ein Konzert, wo ich gemerkt habe, das hat mich so, ich wusste eigentlich gar nicht mehr, wo ich meinen Schwerpunkt drauf legen soll, weil das organisatorisch, logistisch mir plötzlich irgendwie ein bisschen viel wurde und ich das Gefühl hatte, ich kann das nicht mehr gut abliefern oder so oder mich nicht mehr so in die Musik fallen lassen, ne? Weil diese Logistik im Kopf überwogen hat und das, dann sind wir wieder davon ein bisschen weggekommen.
Und dann habt ihr euch irgendwann mal einen Schlagzeuger dazu geholt. Es gibt ja auch andere Berühmte. Ich meine, Johnny Cash und June Carter, Debbie und ihr Chris oder Sonny and Cher. Ja. Wo würdet ihr euch denn als Klaus und Marie-Laure einordnen wollen?
Auf jeden Fall nicht bei Ike und Tina Turner. Ne?
Nee, auf gar keinen.
Er hat sie die habe ich bewusst rausgelassen. Ja, genau. Das fand ich jetzt als Vorlage nicht so gut. Wobei genau. Sonny and Cher ja auch nicht eine ganz
unkomplizierte Geschichte ist. Wir hatten, glaube ich, auch nicht so eine ganz einfache Beziehung. Nein. Ne? Also ja, genau. Ja, sag du doch mal was dazu.
Ja,
das ist ein heißes Feld.
Ich würde sagen, das ist so eigenwillig, dass man sich eigentlich gar nicht einordnen kann, oder?
Ich glaube, Regine wollte das eher so ein bisschen auf die Psycho-Ebene jetzt auf die Paartherapie-Ebene. Also ich würde mal sagen, wir haben den großen Vorteil, und das ist eben auch Teil unserer Bühnenshow, besteht ja aus Sprechen. Das heißt, wir brauchen uns nicht schlagen gegenseitig. Also wir machen das mit Worten. Und da sind wir schon mal viel weiter als Ike und Tina Turner oder Sonny and Cher, glaube ich. Und das ist auch ein großes Glück, weil da können wir ziemlich viel abarbeiten auf der Bühne eigentlich auch.
Genau, oder? Das spart man sich dann zu Hause.
Mit den drei Kindern kommt man ja eh zu nichts.
Nein, die sind ja schon aus dem Haus. Ne?
Zwei sind schon aus dem Haus, genau. Ja, aber das ist ein, also das Spannende im Prinzip finde ich, die Möglichkeit als Paar Musik zu machen zusammen, finde ich, ist tatsächlich, dass man das immer in den Alltag mit einbinden kann. Also wir haben nicht dieses so Montagabendprobe oder sowas, sondern wir können auch, da wir auch Freiberufler sind, können wir zum Beispiel morgens mal eine Stunde an neuen Stücken üben und dann zur Arbeit gehen oder an den Schreibtisch gehen oder so. Und ich finde eigentlich, dass, oder eben auch, dass man, wenn man irgendwo zusammen was macht, spazieren geht oder sonst was, wenn eine Idee kommt, die sofort besprechen kann, wollen wir nicht mal so und so, oder na, also so überlegen wir uns auch ganz oft irgendwelche neuen Sachen, oder es entstehen dadurch auch ein bisschen neue Konzepte, was auch bei uns klingt ja nicht als ein Album wie das andere, finde ich, weil es eigentlich immer im Prozess ist. Und
aber dazu kann man auch eine gute Anekdote wieder erzählen, aber kommt gleich, erzähl mal.
Ja, kannst du gleich erzählen, genau. Sondern ich finde eigentlich, dass dieses immer weiterentwickeln und immer wieder neue Sachen probieren, und letztes Mal haben wir die Erfahrung gemacht, das machen wir jetzt mal anders. Das können wir irgendwie machen, und ich finde auch, wir streiten darüber nicht. Na, wir haben eigentlich immer Lust, sage ich jetzt einfach mal. Ich finde, wir haben eigentlich immer Lust, neue Sachen auszuprobieren, und machen das auch.
Ja, das, also unterm Strich würde ich es auch so formulieren.
Warum zögerst du jetzt so?
Naja, aber Streit ist ja, ich finde Streit gar keinen negativen Begriff, muss ich sagen.
Also, zerstreiten, so würde ich
sagen. Zerstreiten, genau, das ist das Ding. Okay. Also Auseinandersetzung ist schon viel da.
Ja, ist
also,
viel da,
weil wir auch sehr, sehr unterschiedliche Rollen einnehmen in diesem Konstrukt.
Das stimmt, ja.
Und uns aber natürlich trotzdem auf bestimmte Dinge sehr geeinigt haben, oder beziehungsweise aus diesen unterschiedlichen Rollen halt etwas Neues entsteht. Immer wieder.
Ja.
Weiter wollen wir essen.
Welche Rollen übernimmt denn wer? Habt ihr dann eine feste Arbeitsteilung als Team? Oder ist das fluide?
Sag du mal. Das.
Also ich glaube, in dieser Konstellation bin ich eher sozusagen der trockene Skeptiker und Qualitätskontrolleur.
Und ich?
Und du bist die euphorische, vorantreibende Kraft. So, also das ist ein häufiges Muster. Ne?
Ja, das muss ich dir recht geben.
Ja, das sind ja auch beides keine Erwertungen. So. Das ist ja aber so, wie es funktioniert. So, man sagt, okay, wollen wir das und so machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt nicht angetrieben werden muss, also nicht, dass ich angetrieben werden muss, das nicht, aber ich gucke anders auf bestimmte Sachen als du und ich gucke auch viel kritischer auf bestimmte Sachen, würde ich jetzt sagen. Und so halt, und da brauchst du natürlich eine Weile, um das als einen funktionierenden Mechanismus anzuerkennen und auch gut zu finden, sozusagen, ne? Und nicht zu sagen, oh Mann, wieso bist du jetzt schon wieder skeptisch?
Oder wieso hast du schon wieder eine neue Idee? Wir haben doch gerade gestern gesagt, wir machen das so.
Ja, genau.
Jetzt hast du schon wieder eine neue Idee.
Und das ist aber zum Beispiel auch so ein Problem. Da würde ich jetzt sagen, dieses Ideen-Ping-Pong, das ist eigentlich gleichermaßen da von beiden Seiten, nur mit sehr unterschiedlichen, also mit unterschiedlichen Sachen auch, ne? So, ja, gut. So, das, du hast ja gesagt, dass es sehr positiv ist als Paar.
Ja.
Dem würde ich mich anschließen, ja.
Das sagen wir jetzt also, nicht nur jetzt, ne?
Nee, das stimmt schon. Weil man natürlich auch, also erstens, du hast es sehr, sehr pragmatisch begründet, indem man sich einfach nicht mehr zu Proben verabreden muss. Das ist natürlich ein sehr pragmatischer Grund. Ich würde sagen, der weniger pragmatische, aber trotzdem umso schönerer Grund ist der, dass du eigentlich ein gemeinsames Projekt hast, so, das, an dem du bastelst. Das ist eigentlich. Es gibt ja dieses komische Wort, dass Leute immer bei irgendwelchen Projekten sagen, das ist mein Baby sozusagen. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht, aber das erklärt das so ein bisschen so. Ne? Also du gründest, ziehst auf, peppelst auf, gehst durch Krisen, hast Erfolge, Misserfolge und so weiter, wie das eben so ist. Und das schweißt dich natürlich auch wahnsinnig zusammen. Das ist einfach ein gemeinsames Feld, du langweilst dich nicht zusammen. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert, finde ich. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn du etwas entwickelst und das durchziehst und nachher drauf guckst, also sei es ein Stück Musik oder sei es ein Videoclip oder ein tolles Foto oder so, das machen wir ja auch häufig selber mit Selbstauslöser und dies und jedes, als wenn du eine Idee im Kopf ausspinnst und dann die umsetzt und siehst, sie funktioniert. Und das ist schon mal der erste große Moment. Und wenn dann vielleicht sogar hinterher noch Leute sagen, das ist toll, dann ist es natürlich noch besser. Hm. Aber schon davor ist es eigentlich ein ganz toller Prozess. Und wenn du den gemeinsam erlebst, ne, also dann ist das schon was sehr Besonderes, finde ich.
Ja, also im Grunde habt ihr vier Babys, wenn man so will.
Genau, vier Kinder.
Ja, genau.
Ja, genau. Hm.
Ihr habt gerade eben mal gesagt, ihr macht ja beide noch andere Sachen. Also Klaus und ich, wir kennen uns ja aus einer Bürosituation, weil er auch als freier Journalist arbeitet, so wie ich als freie Journalistin, mhm, in der Route 66 im schönen Ottensen.
Ja,
du
genau.
Kommst sogar aus dem Pflegebereich,
nee,
oder?
Ich komme aus der Stimmarbeit. Also ich bin okay. Gesangspädagogin und Stimmtrainerin.
Das, genau, ich habe gelesen, ganz früher hast du mal tatsächlich irgendwie Krankenpflege
genau,
gemacht.
Genau,
das steht zumindest auf deiner Homepage.
Ja, ich habe mal eine Ausbildung als Krankenschwester zur Krankenschwester gemacht. Und direkt nach der Ausbildung einen Pflegedienst aufgezogen,
ja,
in Altona. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und dann danach habe ich Musik studiert. Also wollte ich Gesangspädagogin werden und das habe ich dann auch gemacht.
Finde ich total spannend. Mhm. Wie kam dieser Twist zustande?
Weil ich, dieser Twist kam, also erstens habe ich ja schon immer Musik gemacht. Also ich habe ja, diese Bandgeschichte war eigentlich für mich immer das, was ich machen möchte. Und ich habe das aber nicht als also nicht so gesehen, dass ich das irgendwie professionalisieren würde, sondern das war eben Indie und Rock und das war unser Leben sozusagen. Das andere war so Geld verdienen. Und Krankenschwester wollte ich eigentlich auch gar nicht werden. Ich wollte nämlich Hebamme werden. Das war mein Traum, weil ich irgendwie damit eben dachte, ich könnte damit selbstständig arbeiten. Ich bin nämlich nicht so gut darin, in Hierarchien zu arbeiten. Also ich kann eigentlich nur gut arbeiten, wenn ich selber bestimmen kann, wie mein Ablauf ist sozusagen. Ich bin nicht so gut darin, Befehle entgegenzunehmen.
Mhm. Komisch eigentlich. Das mögen doch sonst alle Menschen so wahnsinnig gerne.
Oder wenn mir jemand die Struktur vorgibt und das ist halt so, wenn du sowas machst wie im Krankenhaus. Und ich habe aber dennoch nie bedauert, diese Ausbildung gemacht zu haben, weil ich es super finde, sowas ganz Praktisches gelernt zu haben, immer anwenden zu können. Das vergisst man nie. Und ich konnte das eigentlich auch in der Familie oft oft benutzen.
Das ist für wahr sehr praktisch.
Ja, und dann war es aber schon so, dass ich schon während ich diesen Pflegedienst hatte, immer dachte, ich würde gerne etwas mit Stimme machen tatsächlich. Also es war jetzt weniger so, dass ich dachte, ich will Musik studieren oder sowas, sondern ich möchte gerne mit Stimme arbeiten, weil mich Stimme interessiert hat. Und da gab es dann irgendwie sowas wie Logopädie, Atemstimme und Sprechtherapie. Und aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt kam, bin ich dann dazu gekommen, dass ich eben Gesang studiert habe, wo eben ich auch im Nebenfach Sprecherziehung hatte und mich das, ja, dieses Arbeiten mit Texten, Sprechen von Texten und Phonetik und sowas, das hat mich halt interessiert. Und im Grunde gibt es auch auf irgendeine Art eine Verbindung zu sowas wie Krankenpflege. Zwar nicht direkt, aber es hat auch was mit dem Körper zu tun und mit Gesundheit oder und gleichzeitig sich präsentieren. Also das ist irgendwie so eine Kombination, die mir liegt und Spaß macht, ja.
Welchen Stellenwert hat Le Marie in diesem Konzept für euch beide?
Ja, also das ist so das absolute Herzblutprojekt, finde ich. Es konkurriert aber auch gewissermaßen immer wieder dann auch mit beruflichen Vorhaben. Und man muss das halt so ein bisschen gucken, dass das, also wir sind, glaube ich, beide sehr klar darin, dass wir weder das Ziel noch die Lust dazu hätten, von Musik zu leben. Also ich jedenfalls, ist mir ziemlich klar. Also nicht nur, weil das schwierig ist, sondern weil ich auch gar keine Lust hätte, ausschließlich Musik zu machen. Auf der anderen Seite geht es mir aber so, dass ich merke, wenn ich mich anfange, mit Musik zu beschäftigen, dass automatisch alles andere extrem an die Seite schiebt. Und daran merke ich, dass es irgendwie ein absolutes Herzblutding ist eigentlich. Also ich muss mich dann extrem zusammenreißen und die anderen Dinge noch ernst nehmen. Und aber im Prinzip ist das eigentlich für mich eigentlich eine klare Aufgabe, also eine ganz klare Rollenverteilung sozusagen. Die Musik ist die Leidenschaft, der ich sehr intensiv nachgehe, aber mein Beruf ist etwas anderes. So, also mein Geld verdienen Beruf oder wie auch immer, was ist Beruf? Also ich meine, aber so, da habe ich eigentlich für mich eine ziemlich klare Aufteilung. Und zwar, wie gesagt, nicht nur, weil man schwer Geld verdient mit der Musik, ganz im Gegenteil, man steckt eigentlich viel Geld rein, sondern weil ich meinen Beruf auch sehr gerne mag, muss ich sagen. Er würde mir fehlen. Also ich würde jetzt keine Lust, irgendwie 300 Tage im Jahr Musik zu machen. Also das ist mir zu langweilig.
Ich denke auch, man kann nicht auf, also es ist besser, auf mehreren Beinen zu stehen. Mindestens zwei. Das ist schon gut, glaube ich. Also erstmal, weil wenn das eine nicht so läuft, das andere dann läuft. Also man hat nicht nur dieses, wenn irgendwie in der Musik etwas nicht so toll gerade ist, dass man dann so komplett am Boden ist und denkt, nichts geht mehr. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass man immer verschiedene Sachen hat, die man gerne macht. Und das haben wir beide auch. Also der Beruf, der ist bei uns beiden auch wichtig. Auf der anderen Seite ist aber so, dass es eben Musik auf der Ebene, wie wir sie machen, zu machen, kostet auch schon viel Zeit. Also es ist eben nicht so, dass wir, wie gesagt, Montagabend im Proberaum sind und dann den Rest der Woche passiert da nichts, sondern es ist sehr viel digitale Arbeit vonnöten. Man muss die Webseite pflegen, muss sich um Konzerte kümmern, man hat Absprachen zu machen, zu überlegen, also so Ziele zu formulieren, wie wollen wir dies machen, wo wollen wir hin damit,
mit die Leuten, Kommunikation,
die Kommunikation, ne, mit anderen absprechen, mit uns absprechen,
was
also
ist
da ist unglaublich viel, das ist unglaublich viel Zeit, die da reingeht und im Grunde, ich schreibe gerade einen Antrag, wo ich genau aufschreiben muss, wie viel Zeit ich eigentlich mit Musik verbringe, also ich einen Antrag auf Förderung und da geht es also musikalische, was gerade an musikalischen Sachen im Kopf abgeht und so weiter.
Ja.
Und da wurde mir so klar, wie viel Zeit das eigentlich ist, die da reingeht. Ne? Also das kann einem, glaube ich, auch kein Mensch bezahlen.
Das ist sehr richtig. Das ist genau, es geht wahnsinnig viel Zeit und eben auch wahnsinnig viel Energie oder Leidenschaft da rein. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn es um Musik geht, geht es mir auch so, ich blende die anderen Sachen dann von der Aufmerksamkeit hier relativ schnell aus. Ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Auftritt hattest, den nächsten halben Tag bist du eigentlich sowohl von deinem Adrenalinspiegel als auch von deiner Aufmerksamkeitsgeschichte immer noch komplett in diesem Film drin, dass du abends gespielt hast. Und das ist dann mindestens ein halber, wenn nicht sogar ein ganzer Tag, in dem du wirklich dich zusammenreißen musst, dich auf die anderen Sachen zu konzentrieren. So, ne? Und andererseits ist es genauso, wie Marie-Laure sagt, andererseits ist auch ein Riesenschutz, wenn du auch andere Dinge tust, die dir Spaß machen und nicht so wie viele andere Musiker, die dann nebenbei irgendeinen Job machen, weil sie halt die Miete bezahlen müssen, aber eigentlich nicht machen möchten, diese Jobs. Und das ist zum Glück bei uns anders, weil wir diese Jobs wirklich machen möchten. Und das federt natürlich auch Frusterlebnis total ab. Und die Frusterlebnisse hast du immer. Gerade als Musiker heutzutage musst du sehr, sehr hart kämpfen auch für deinen Platz. Und das läuft nicht immer, also ne, da gibt es immer mal wieder Momente, wo du auch Trost gebrauchen kannst oder wie man es immer nennt. Und dann ist natürlich so ein Beruf, den du machst und in dem Sachen gut laufen und die dir auch eine gewisse Unabhängigkeit geben, sehr hilfreich, das durchzustehen. Ne?
Klingt nach einem Träumchen für viele.
Ja, ist es absolut. Auch auf eine Art. Ja. Mhm. Und was ich noch wichtig finde, was Marie-Laure eben sagte, es ist ja heute so, dass du als Musiker nicht nur Musik machst, sondern du arbeitest, also, und das ist Fluch und Segen gleichzeitig. So. Einerseits ist das ein Riesensegen, weil du halt wahnsinnig viele Möglichkeiten hast. Siehe Clips produzieren, dich selber digital verbreiten, deine eigene Werbekampagne machen und so weiter.
Also du kannst ohne großes Label und ohne großen Verlag arbeiten.
Du kommst einfach an Aufnahmetechnologie und. Also das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Aber du musst das auch alles ausfüllen. Musst du nicht, aber wenn du irgendwie ernsthaft irgendwo präsent sein willst, musst du das ausfüllen. Du musst dich um Instagram kümmern, du musst dich um deine Fotos kümmern, du musst dich um die Clips kümmern. Du kannst heute kein Stück mehr veröffentlichen, wenn du da nicht bewegte Bilder dazu hast, beispielsweise. Ne? Und gut, das macht uns wahnsinnig viel Spaß, diese bewegten Bilder zu schaffen. Und das hat, wie gesagt, was ich vorhin sagte, auch sich eine neue Kunstform für uns daraus ergeben. Und das ist sehr, sehr toll. Aber du musst die Zeit auch dafür haben.
Ja, das ist irgendwie eben so, steckt so viel dahinter, das zu machen, das sehen eben viele auch nicht. Ne? Also du musst ja jedes Video zum Beispiel hochladen, dann musst du das beschriften, dann musst du das, wenn du neuen Song rausbringst, selbst wenn du den gar nicht, wenn du den nur digital rausbringst, wir haben ein eigenes Label, dann muss man den beim Vertrieb hochladen, dann musst du da dich um 1000 Sachen kümmern. Und das kostet echt Stunden. Also das ist Tage, die man damit im Grunde verbringt. Das sind Sachen, ne?
Die früher halt irgendwie eine Plattenfirma gemacht hat.
Genau, und das, wenn du das alles, und das ist, finde ich, wie du sagst, Fluch und Segen. Einerseits ist das irgendwie cool, weil du selbstbestimmt Sachen machen kannst, und wir haben uns schon relativ frei geschaufelt, auch von allem Möglichen, weil im Grunde genommen, die kosten ja alle Geld, alle die dazwischen drin. Das ist alles das, was wir nicht kriegen, sozusagen. Das machen ja viele Künstlerinnen jetzt auch so. Aber das kostet eben auch wahnsinnig viel Einsatz. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du arbeitest 40 Stunden oder sowas, wie es ja auch nicht wenige gibt, die das so machen, dann schaffst du das gar nicht. Dann brauchst du da Leute für, die das machen. Also das ist, oder du sitzt Tag und Nacht oder sowas. Also das weiß ich nicht genau. Aber das ist eben das, was einerseits eben so toll ist, dass du das selber machen kannst, und andererseits kostet das einfach auch echt, echt viel Disziplin und
Zeit
viel,
ist am
viel
Ende.
Zeit.
Zeit, auch genau. Geld. Ja, Geld. Und am Ende bewegen wir uns hier in einer Form von künstlerischer Selbstausbeutung bei diesem Projekt, oder ist das doch schon so, weil präsent seid ihr ja, sonst würden wir ja auch nicht miteinander sprechen, dass ihr seid präsent, habt tolle Videos, produziert tolle Songs.
Ja. Das hören wir schon mal gerne.
Hören wir gerne, ja.
Aber wo bewegen wir uns da?
Du meinst, du sagst, zum Thema Selbstausbeutung.
Ein Hobby ist es ja nicht. Ne?
Nein, es ist kein Hobby, nicht. Aber es ist eben, ja, wie eigentlich gerade beschrieben, es ist eine sehr intensiv betriebene Leidenschaft, in die du eher Geld reinsteckst, als rausziehst.
Habt ihr da eine Grenze für euch definiert? Hier ist der Punkt, wo wir sagen, mehr können wir nicht?
Zeitlich, finanziell, nee, wir haben die nicht klar definiert. Wir definieren die im Einzelnen. Also so, wir haben zum Beispiel mal ganz am Anfang, als wir die ersten Tonträger gemacht haben, haben wir gedacht, okay, was muss man machen, wenn man einen Tonträger rausbringt? Man muss viel spielen, viel auf Tour gehen. Dann haben wir also so was weiß ich, haben so Sachen gemacht, für 2 Gigs nach Bayern zu fahren oder sowas. Ne? Das sind zum Beispiel Sachen.
Das machen wir nicht mehr.
Ne? Die wir, naja, kommt drauf an, die wir eigentlich nur noch machen, wenn wir eine Spaßgarantie kriegen. Wie kriegen wir eine Spaßgarantie, ist jetzt die nächste Frage.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Spaß ist ja Spaß, auch ein Lohn.
Genau, es gibt Spaß. Ja. Ja. So, die Spaßgarantie, die kannst du einerseits darüber kriegen, dass du den Auftrittsrahmen irgendwie abklopfst danach, ob es sich wirklich künstlerisch und vom Spaß her lohnt. Also nette Leute, genügend Publikum, tolles Festival oder wie auch immer und nicht.
Man wird nett umsorgt.
Nett, genau.
Ist ja auch
gibt
wichtig.
Es gutes Essen und so weiter. Genau. Das ist der eine Spaßfaktor. Und der andere Spaßfaktor ist, wollte ich nicht immer schon mal nach Niederegern oder wie?
Ja.
Bischofsmais. Da gibt es doch eine super Langlauf, Skilanglauf.
Genau, wir kombinieren das halt auch oft mit irgendwie Sachen, die wir genau. gerne zusammen
oder
machen.
Oder habe ich da einen Freund, den ich besuchen kann? Oder irgendwie so, dass man sowas machen kann. Ne? Also so da, insofern korrigieren wir schon immer so ein bisschen rum an dem, was wir machen, wie wir es machen. Und auch unsere Zusammenarbeit mit sogenannten Profis der Branche, nenne ich das jetzt mal, hat sich auch verändert. Also das ist aber auch immer so ein bisschen auch eine Auseinandersetzung zwischen uns beiden, dass wir eigentlich auch lernen oder begreifen über die Zeit, dass so wie wir es machen, uns Freiheit gibt und wir diese Freiheit auch nutzen sollten, um uns auch nicht so verrückt machen zu lassen von den sogenannten Regeln dieser Branche, die immer noch heißt, bring vor Weihnachten keine Single raus oder wenn du dies oder jenes rausbringst, musst du mindestens 3.000 Euro in Promotion stecken oder weißt du so. Das sind es gibt ja laufen wahnsinnig viele Leute rum, die ja ihr Geld mit solchen Sachen verdienen und dir Dinge erzählen, die du unbedingt machen musst und wenn du die machst, dann wirst du Erfolg haben. Oder nicht machen musst.
Genau.
Und wenn du dich daran hältst, dann bekommst du Erfolg und so. Und das sich da mal ein bisschen abzukoppeln von diesen Vorstellungen und zu sagen, okay, brauchen wir das? Ja, oder müssen wir das so machen? Können wir es nicht anders machen? Und immer wieder auch zu bewerten, was du gemacht hast und warum du es gemacht hast, was dich das gekostet hat oder was es dir eingebracht hat. Oder was weiß ich, die letzte Platte zum Beispiel haben wir auf Vinyl pressen lassen, weil wir dachten so, wow, jetzt ist der Vinyl-Trend da. Mhm. Wir machen jetzt Vinyl. So, und Vinyl herstellen zu lassen ist
teuer.
So, und auch gar nicht so easy, weil die haben ja lange Warteschlangen.
Ja gut, haben wir alles noch hingekriegt, weil im Studio hat es noch länger gedauert als die Warteschlange, die wir hatten.
Hey!
Derzeit hätten wir
drei Vinylplatten, bis wir dann im Studio eigentlich fertig waren. Genau. Also, aber genau, das kommt aber noch mal dazu. Genau, du musst dich relativ zeitig anmelden, wenn du so einen Slot haben willst bei einem Presswerk. Aber was ich erzählen wollte, so, wir haben also gedacht, okay, der Trend zum Vinyl, wir machen jetzt überwiegend Vinyl und wir müssen unbedingt Vinyl machen und ein schönes Item und so, wie das so heute so gemacht wird, weil wenn die Leute sich für was Physisches entscheiden, dann nur für sowas und nicht mehr für eine CD und so. Und abgesehen davon, dass zur Veröffentlichung aber Corona kam und so weiter und so fort, dass sich sowieso alles komplett verändert hat, haben wir aber zum Beispiel festgestellt, dass wir eigentlich mehr CDs verkauft haben, wenn wir was verkauft haben. Dass diese Idee von Vinyl gar nicht so aufgegangen ist. Also das war irgendwie alle reden von diesem Trend zum Vinyl und so. Das hat sich auch ein bisschen verkauft, aber es ist nicht so, wie wir erwartet hatten, dass die CDs gar nicht sich mehr verkaufen. Es haben sich eher CDs verkauft.
Ich finde aber auch, dass das Problem ist tatsächlich für, und das sind nicht, wir ja nicht die Einzigen, das ist für alle KünstlerInnen das Gleiche, dass man eigentlich vorwiegend auf Konzerten verkauft. Also, und nun haben ja aber wenig Konzerte stattgefunden, beziehungsweise ist es auch nach wie vor so, dass die Konzerte, die es gibt, schlecht besucht sind. Ja. Also häufig, das wird oft gar nicht thematisiert, wenn man jetzt in den sozialen Medien guckt, dann zeigen die, werden häufig irgendwelche Konzertausschnitte von vor 5 Jahren gezeigt oder so. Das ist echt ein Problem. Und letztens habe ich irgendwie so einen Post von jemandem gelesen, den ich ziemlich gut fand, der sagte irgendwie, kann man das jetzt nicht einfach mal sagen, dass das so ist, dass bei uns allen irgendwie viel weniger Leute kommen als sonst. Also,
außer wir spielen, Jeremy Days außer haben ihre wir Tour spielen bei KISS.
Ja, genau, außer man spielt im Vorprogramm.
Oder bei Helene Fischer.
Ja, sowas, ne? So, das heißt, dadurch hast du auch sowieso Schwierigkeiten, also du musst die Sachen bei Konzerten verkaufen. Hm. Und das ist einfach, glaube ich, für alle total schwierig gewesen in der Zeit, die physisch rausgebracht haben, ne? Und dann kommt noch hinzu, dass das auch gar logistisch, finde ich, eine Herausforderung ist, deine Konzerte zu spielen und danach dann schnell zum Ausgang zu wetzen und genau, dich an den Merch-Tisch zu stellen, obwohl du eigentlich am liebsten erstmal ein Glas Wein trinken würdest, eine Zigarette anzünden oder so. Ja. Stehst du da und musst Rede und Antwort stehen, so, weil der Fan gerne sein mit den Künstlern spricht und so weiter. Also da kommen verschiedenste Sachen hinzu.
Die da hast du völlig recht. Aber was ich eben eigentlich sagen wollte, war sozusagen dieses, dass man so sich irgendwie in dieser Branche bewegt und da gibt es ja immer so Sachen, da wird dir erzählt, man macht es jetzt so und so, und du musst es jetzt so und so machen und jetzt machen alle Vinyl und so. Und dann machst du das mal oder auch mal nicht und dann stellst du aber manchmal fest, bei dir ist es ganz anders. Das wollte ich vorhin erzählen damit, ne, mit diesem Beispiel jetzt Vinyl, das heißt CD. Dass es grundsätzlich sowieso schwierig ist, solche Sachen zu verkaufen, ist klar, das ist nochmal ein anderes Thema, aber wo ich jetzt drauf hinaus wollte, war eigentlich eher, dass du eigentlich immer ein bisschen gucken musst, was passt zu dir, zu deinem Publikum oder zu deinem gewollten Publikum oder angepeilten Publikum. Und da gibt es nicht diese eine große Regel. Nee. Das ist genauso wie die, was weiß ich, bei mir die Beobachtung, dass immer noch die effizienteste Werbemethode ein konventioneller E-Mail-Newsletter ist. Das ist für viele Leute digitale Steinzeit.
Den ihr habt, da können wir kurz mal erwähnen, kann man sich anmelden.
Da kann man sich anmelden.
Da muss man sich anmelden. Unbedingt, weil der lohnt sich.
Du hast gerade eben gesagt, man muss gucken, was zu einem passt. Wie ist es denn mit Hamburg? Passt die Stadt Hamburg zu euch als Künstler und Künstlerin? Wie nehmt ihr diese Stadt wahr?
Ich finde, die passt zu uns total. Und zwar erstens deshalb, weil wir hier schon so lange leben und so viele Bezugspunkte haben, viele Leute kennen. Wir verstehen den Humor, wir haben den selber. Und wir lieben das Wasser, wir lieben den Hafen. Also ich finde, für uns passt das. Also es ist tatsächlich auch so, dass ich glaube, dass unsere Art der Performance im Sinne auch von Sprechen und sowas hat auch irgendwas Hamburgisches. Ne, also wie unsere Performance, ich finde auch, dass die Musik irgendwie ein bisschen sowas hat. Findest du nicht? Auch.
Also bei der Performance auf jeden Fall oder auch bei unserer Art Humor, würde ich auch sehr in Hamburg ansiedeln. Auf jeden Fall.
Ich meine, mit den Texten ist es so, dass die Texte entstehen da, wo du lebst. Also sie entstehen manchmal auch da, wo du reist. Mhm. Aber irgendwie denke ich immer, die Bilder, die du hast, die sind halt aus der Stadt, aus der du kommst. Und ich bin irgendwie, ich kann es nicht belegen, aber ich bin mir sicher, dass sich das irgendwie widerspiegelt. Also genauso wie man auch bei Element of Crime hört zum Beispiel, dass es irgendwie viel mit Berlin zu tun hat, selbst wenn nicht ständig das Wort Kurfürstendamm oder sowas auftaucht.
Aber ab und zu eben doch.
Ab und zu doch,
bei uns taucht sowas ja nicht auf.
Ne? Nee, das nicht.
Vielleicht sollten wir das Wort
Reeperbahn mal einbauen.
So,
ja.
So wie Udo, ne? So.
Landungsbrücken.
Landungsbrücken, genau.
Ja, wir haben zum Beispiel U-Bahn-Linie Nummer 3.
Ja, das ist
halt, also das ist zum Beispiel was echt Konkretes. Ja. Und in dem Stück
French Connection,
ne?
Richtig.
Die wir ja auch sind, so French Connection made in heaven.
Ja.
Wir beide, ne?
Ja. Ja, aber genau, Hamburg. Ich habe das Gefühl, wir denken gar nicht da so groß drüber nach.
Nein, oder? Aber ich stelle mir gerade vor, dass sich das bestimmt irgendwie.
Neulich habe ich ja so einen Jutebeutel geschenkt gekriegt.
Da stand so Le Marie mit, Hamburg drauf.
Nee, noch nicht. Nee, haben wir ja noch nicht. Machen wir jetzt, aber wir arbeiten dran. Diese Jutebeutel, wo dann so ein Ortsschild drauf ist und gelb ist, wie du das hast. Und da stand in Berlin drauf natürlich bei diesem Geschenk. Und dann habe ich natürlich mir ein Edding genommen, habe es durchgestrichen und Hamburg drüber geschrieben, so ein bisschen pubertär. Und das ist ja so vielleicht das, worauf du so ein bisschen abzielst, mit welche Stadt und wo die besten kulturellen Bedingungen und so. Und ich glaube, das sind so, ich habe da eigentlich gar kein direktes Gefühl dazu. Man könnte natürlich jetzt viel rummaulen über vielleicht zu wenig Förderung, schlechte Bedingungen und so.
Dein Antrag wird ja gerade geschrieben.
Genau. Erstens können wir uns nicht beklagen. Genau. Wir haben schon so ein paar Förderungen auch bekommen. Sonst hätten wir zum Beispiel auch die letzte Platte gar nicht machen können. Ja. Und wir haben auch für ein, zwei Videos und nachfolgende Singles auch Förderungen zum Teil bekommen. Also da kann man also...
Für die virtuelle Galerie Le Marie.
Die meine ich, genau. Ja. Ne? Und also für verschiedenste Dinge haben wir Förderungen bekommen. Also da kann man sich eigentlich jetzt erstmal so gesehen nicht immer beschweren. Von der Kulturbehörde Hamburg, sondern auch von unterschiedlichsten Institutionen.
Muss da man sich kümmern, ne?
Da muss man sich sehr kümmern.
Das ist auch ein Haufen Arbeit.
Ja. Oh ja, Fördertöpfe finden.
Ja. Aber es gibt Wahnsinn. Sie, es gibt sie zumindest.
Es gibt, ne? Sie.
Und ja. Gut, wir haben das meiste dieser Fördergelder weitergereicht, sozusagen entweder an Leute, die uns im Studio geholfen haben oder andere Künstler, die uns bei visuellen Auftritten geholfen haben und so. Aber das ist ja okay, das ist unsere Entscheidung, gibt es irgendwie keinen Grund, drüber rumzujammern und so. Aber insofern, ja, würde ich jetzt erstmal gar nicht in diesen Beschwerdekanon so reinfallen wollen über Hamburg, obwohl natürlich kann man das, man könnte sich beschweren über zu wenig Förderung der Clublandschaft und so weiter und so fort und zu wenig Anerkennung, das
zu wenig
wäre
Förderung
jetzt, glaube ich,
der eigenen
es wäre jetzt,
Kunst
glaube ich,
auch,
keine ja. Überraschung, wenn wir nicht da auch in diesen Kanon einstimmen würden. Das könnten wir auch jederzeit, aber das machen genug andere. Da habe ich jetzt gar keine Lust, das auch noch zu machen. Das setze ich eigentlich voraus, sozusagen, als dass wir auch diese Haltung haben. Aber jetzt mal ganz persönlich stellt sich für uns jetzt zum Beispiel gar nicht die Frage, gehen wir irgendwo hin, wo wir als Künstler bessere Chancen haben oder so. Ne? Das geht ja vielleicht auch ein bisschen in die Richtung. Außer vielleicht sowas wie, du hörst von Frankreich, wenn du eine bestimmte Anzahl von Engagements im Jahr hast, kriegst du eine Grundsicherung. So, und das ist natürlich.
Da wird man ein bisschen neidisch.
Da wird man ein bisschen neidisch, ne? Sozusagen. Also, ich habe auch einen Bekannten hier, der hat mal ein paar Jahre in einer französischen Band gespielt und der konnte dann tatsächlich davon leben, obwohl das jetzt auch nicht eine riesenberühmte Band war, aber eben eine Band war, die aktiv war und so ihre, was weiß ich, wie viele Gigs im Jahr gemacht hat. Und wenn du das nachweisen kannst, oder wir haben auch mit einer Tänzerin eine Kooperation gemacht für eine
französische
Videos und die ist eben in Paris gemeldet, also die lebt halb Paris, halb Berlin. Und die kriegt auch diese Grundsicherung, weil die hatten und weil sie ein gewisses Engagement und Aktivität hat, also, nachweisen kann. Das musst du auch, aber dann bist du in der Grundsicherung drin. Das ist natürlich zum Beispiel eine Sache, über die ich gar nicht für mich persönlich nachdenke, weil ich ja diesen Beruf auch habe. Aber jetzt mal generell ist das natürlich eine Sache,
auch,
die eine ganz andere Wertschätzung transportiert als das, was du hier erfährst.
Dass so im Grunde heimische, also das finde ich jetzt nicht nur für Hamburg, sondern generell in Deutschland eigentlich überhaupt eine größere Förderung der eigenen KünstlerInnen, das finde ich schon etwas, was ich nicht nur in Hamburg so finde, sondern dass ich irgendwie denke, das Internationale ist immer das Bessere.
Ja.
Und das, was aus dem Land selber her kommt, nicht. Vielleicht, manchmal
alleine,
stimmt das vielleicht auch.
Alleine mal Deutschlandfunk Kultur.
Genau,
das Musikprogramm. Ja. So, ne? Also da hörst du Bands aus allen Ländern,
aber
was auch super ist.
Bands.
Aber im Anteil dazu hörst du eigentlich zum Beispiel eine Band wie A Limit of Crime hörst du da gar nicht, obwohl die eigentlich komplett auf deren Publikum passen würde.
Eigentlich schon.
Ja. Mhm. Und die hörst du da nicht. Also ich jedenfalls
nur
nicht.
Nur in speziellen Sendungen oder
ja,
so.
Ja.
Ne?
Und das, wieso sind die nicht bei denen sozusagen in deren, wie nennt man das, Schlaufe mit drin oder was auch immer.
Playlist,
so,
ne? Playlist oder irgendwas. Oder, ne? Also das,
so, das ist das schon ein bisschen merkwürdig manchmal, das finde ich auch.
Und da gibt es viele, es gibt viele interessante KünstlerInnen, sicher, die überhaupt gar nicht vorkommen oder so. Ja. Ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass die Radiolandschaft generell sehr langweilig ist, aber
haben wir hier in Hamburg ja ein wunderbares Beispiel, wie beide irgendwie versuchen, es anders zu machen.
Ja, genau. Und die es auch sehr toll machen.
Ja, genau.
Ich finde aber sowieso, das nochmal zum Thema Förderung, ich wäre ja sehr dafür, sozusagen strukturell zu fördern, viel stärker. Das heißt, dass du zum Beispiel Clubs so förderst, dass sie dann, und das ist ja in den letzten 2 Jahren auch zum Teil passiert. Du hast ja zum Teil Engagements bei Clubs gehabt, wo die Clubs gesagt haben, ich habe Geld vom Bezirksamt Altona oder wo auch immer. Ihr kriegt diesmal eine Festgage und nicht nur Eintritt. So. Und das finde ich eine super Geschichte, weil dann hast du immer noch sozusagen so einen Mechanismus, der sagt, da gibt es einen Clubbetreiber, der möchte ein Programm machen und wenn du in dieses Programm reinpasst, dann kannst du dich profilieren damit und so weiter und so fort. Aber es gibt so eine Art Grundsicherung für den Club und die kann und muss er weitergeben an die Künstler, die er dann bucht. So, das finde ich zum Beispiel eine ziemlich gute Geschichte.
Seid ihr beide Hamburger? Wie ist es bei dir?
Ich bin Marilo? Berlinerin.
Also damit gibst du jetzt ein bisschen an. Also
wieso hast du Komplexe, weil du aus Hamburg bist?
Nee, oder? Gar nicht. Ich dachte, wir machen jetzt so ein bisschen eher so Hamburg-Pride.
Ach so, ja, ich bin aber in Berlin geboren.
Ja, du bist ja geboren, aber aufgewachsen. Bist
ich da wollte ich auch hin zum Hamburg, Geburtsort.
Sie sagt, ob ich Hamburgerin bin, bin ich nicht. Aber ich fühle mich natürlich als Hamburgerin.
Das hätte ja auch sein können, dass ich du in Frankreich aber, geboren bist.
Ja, das bin ich aber nicht. Nein.
Das können also wir noch als Legende einführen. Eigentlich.
Ja, das stimmt. Könnte Mythenbild zur Mythenbildung. Dass ich in Marseille geboren
bin.
Marseille so. Ja. Und am Tisch
eine Fischküche.
Ist auch ein bisschen cooler als Paris. Hat noch was, Marseille hat noch was.
Marseille ist einfach
so anrüchiges.
Ja, anrüchig.
Aber kommen wir zur Wahrheit. Wo kommt der französische Teil her?
Meine Mutter kommt aus Marseille, tatsächlich. Ja.
Jetzt haben wir es.
Und meine Eltern haben sich in Berlin kennengelernt. Mein Vater kommt aus Ostdeutschland, also aus Mecklenburg, und meine Mutter aus Südfrankreich. Das ist schon mal eine total spezielle, fantastische Mischung, finde ich. Unterschiedlicher kann ein Mensch nicht sein, können zwei Menschen nicht sein.
Großartig.
Ja, und wir sind deswegen beide, mein Bruder und ich, in Berlin geboren worden, nach einigem Hin und Her in Hamburg die meiste Zeit herangewachsen, ausgebildet, Schule und so weiter.
Und du, Klaus, bist ein Hamburger Gewächs, ne?
Ich komme aus Altona, genau. So. Ja, ich bin Hamburger Gewächs, auf jeden Fall.
Hamburg-Pflanze, ne?
Hamburg-Pflanze.
In Altona geboren und jetzt noch in Ottensen.
Im Büro, genau. Ja, das ist wirklich mein uralter Kiez tatsächlich auch da, so war ich. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass wir nicht mehr die Jüngsten sind. Und ich erinnere tatsächlich noch so Dinge wie Eröffnung der Fabrik 1972 und solche Sachen, weil ich sozusagen gar nicht weit von entfernt aufgewachsen bin und dann natürlich als Jugendlicher hingetabert bin und solche Geschichten. Und das ist schon auch sehr interessant. So Teile der Stadt über so viele Jahrzehnte, muss man leider ja schon sagen, in ihrer Entwicklung immer zu sehen und auch zu sehen, was unter dem liegt, was du heute siehst. Also entweder auf der Zeitachse oder tatsächlich auch in Wirklichkeit. Also in Ottensen, jetzt mal ein Beispiel Ottensen, gibt es ja Stichwort Gentrification, eine irrsinnige Entwicklung, die letzten 20 Jahre hin zu Boutiquen und Restaurants und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass ich das alles schon so lange treffe ich da ganz viele Leute, die noch aus den 70er Jahren da sind, mit irgendwelchen Alternativwerkstätten da immer noch sitzen, erfreulicherweise. Und dadurch nimmt man noch so eine ganz andere Schicht auch der Stadt wahr, die zum Glück also zwar nicht mehr offensichtlich da ist, aber zum Glück immer noch in Teilen da ist. So. Ja.
Habt ihr Lieblingsorte? Ich frage auch immer, das ist eine meiner letzten Fragen an euch. Gibt es so Tunnel, Geheimtipps, Lieblingsorte?
In Hamburg oder auf der Welt?
Gerne in Hamburg für HamburgerInnen und Hamburg-Besucher, die diesen Podcast hören. Was ist für euch ein Ort, wo man sich unbedingt mal aufhalten sollte?
Also das wissen wir gar nicht, ob wir den mitteilen wollen, weil dann gehen die ganzen Besucher dahin, wo wir gerne sind.
Das ist immer das Problem dieser Tipps andererseits.
Ja, das stimmt. Ein Lieblingsort ist die Dove Elbe in Ochsenwerder.
Ja.
Für uns beide auch, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil wir auch Freunde da haben und so. Klar, das ist ein Lieblingsort, genau. Immer wenn ich sowas, sobald ich hier aus der Tür raus bin, weiß ich 10 Orte.
Ja, und jetzt sag doch mal einen davon. Das wird ja schon reichen.
Ja, das fällt mir jetzt gar nicht ein. Das ist eine dumme Ausrede, ne? Aber
ja, doch, du hast doch hier, ein Lieblingsort von dir ist doch Park Fiction, oder nicht?
Naja, nee,
nein, das würde ich nicht okay, so sagen, auf keinen würdest Fall. Du nicht sagen. Ach so, ich dachte, du machst so gern die Schiffe gucken da und dann trinken, Bier trinken und Schiffe gucken.
Beides ist richtig, aber das muss nicht unbedingt darstellen.
Ach so,
das okay. Kann überall stattfinden.
Ja, ja, Lieblingsorte. Vielleicht haben wir auch gar keine.
Also ich gehe sehr, sehr gerne durch einen alten Elbtunnel durch und setze mich auf die andere Seite und da gibt es zum Beispiel einen Imbiss. Also gibt es, wenn man aus dem alten Elbtunnel rauskommt auf der südlichen Seite der Elbe, dann gibt es da erstens ein kleines Ensemble aus Rotklinkerhäusern. Das sind so Arbeiterwohnungen, was ich extrem interessant und charmant finde, weil die haben eine der geilsten Lagen in Hamburg, aber das sind ganz normale Leute, die da wohnen, weil das, ich denke mal, irgendwie Genossenschaftshäuser sind oder so. Direkt daneben ist die Werft. Also wenn was auf der Werft zu tun ist, hörst du und siehst Funkenflug der Schweißgeräte und hörst das Hämmern, was ich auch großartig finde. Und dann hast du noch ein kleines Stückchen, weil da hast du halt einen Imbisswagen mit Blick auf die Landungsbrücken sozusagen oder auf die andere Seite der Elbe und da kannst du dir halt ein Bierchen holen und dich hinsetzen und diesen Platz genießen. Das ist einer meiner Lieblingsorte, an den ich aber viel zu selten komme.
Ja, komisch, dass man an Lieblingsorte so selten kommt. Zum Beispiel die Fähre Nummer 61 nach Finkenwerder ist auch ein Lieblingsort. Ein bewegter Ort.
62, sonst steigen die Leute in die falsche
rein. Nee, ich glaube, es ist 61.
Ja, stimmt, aber das ist auch, Finkenwerder ist auch
so. Das ist zum Beispiel auch ein toller Ort.
Mhm.
Der Deich auch von Finkenwerder, da dieser eine. Also da sind, es gibt schon so viele.
Das ist, du meinst den Deich an der alten Süderelbe sozusagen. Genau. Ja.
Entenwerder finde ich zum Beispiel ganz toll. Das hat irgendwie alles mit Wasser zu tun, was wir toll finden, ne?
Ich mag auch sehr den Lessingtunnel.
Immer noch, auch nach der seltsamen Sanierung?
Ja, der ist auch gentrifiziert, ne?
Ich ungeschickt. Auch. Ja. Die Tauben sind weiter da.
Die Tauben sind weiter da und es ist eigentlich, da sind ja so große Betonpfeiler drin, das ist eine ziemliche Verunstaltung. Aber eigentlich, also ich mag den wirklich gerne.
Habt ihr da auch schon mal ein Musikvideo gedreht? Also ich glaube, es gibt unzählige Musikvideos.
Genau,
Bosse hat da jüngst auch eins gedreht.
Ja, genau. Nee, das lassen wir lieber sein, finde ich, weil das schon so viele andere gemacht haben.
Es gibt ja auch noch einen anderen Tunnel, der sehr...
Aber ich finde diesen Ort ziemlich toll, also weil der bisher jedenfalls sich so komplett sperrt, also der durchteilt irgendwie den Stadtteil, das kann man natürlich genau auch beklagen, aber genau das finde ich eigentlich gerade ganz gut, weil der sich so dagegen sperrt, gegen dieses Zusammenwachsen dieses Stadtteils. Und weil er einfach trotz aller Sanierung extrem schmuddelig bleibt und einfach so ein, wie soll ich sagen, das ist irgendwie, ich glaube, solche Art Orte von so einer rohen, industriellen, infrastrukturellen Einrichtung oder Struktur, die werden immer seltener werden in der Stadt. Und ich freue mich einfach an solchen Orten. Also ernsthaft, genauso wie ich mich an alten Industrieanlagen freuen kann. Also auch gerade wo wir beim Thema Ottensen sind, wenn du dich mit der Geschichte Ottensens beschäftigst und guckst, was mit bedeutender Industriestandort das war, mit Gießereien, Fischräuchereien und so weiter und so fort. Wo ja eigentlich nichts von über ist, außer so ein paar ganz kleine Reste. Dann siehst du hier und da mal, siehst du mal ein paar Gleise von alten Industriebahnen, die zwischen den Fabriken hin und her fuhr. Oder du siehst nochmal irgendwo einen Schornstein, mittlerweile unter Denkmalschutz, der von der auf eine Fischräucherei abzielt und so. Aber das sind ja alles verschwundene Dinge. Aber der Lessingtunnel zählt noch zu einem Ding noch, also bis zur Verlegung des Bahnhofs Altona, hat der ja noch voll, also die Funktion, die Gleise zum Bahnhof zu führen, den kannst du nicht wegsanieren, so, und das mag ich.
Habt ihr schon die Glaskugel so weit angetrieben, dass wir wissen, was wir ab Mitte November vielleicht mit Lemarie erleben können in Hamburg oder anderswo?
Das meiste liegt davor jetzt erstmal.
Das meiste liegt erstmal davor, aber es lohnt sich ja immer, uns zu folgen, wo auch immer, den Newsletter zu abonnieren, vor allen Dingen, oder auf Instagram zu folgen oder auf unsere Webseite zu gehen, weil da immer die Termine aktuell draufstehen und wir werden bestimmt im Winter spielen.
Genau.
Und sichert euch eine der Vinylplatten.
Ja, ganz genau. Die
unbedingt.
Genau, die Vinylplatten. Und dann müssen wir noch hinweisen, also auf, du hast ja schon gesagt, www.limarie.de plus unseren YouTube-Channel, wo man all diese Clips sehen kann.
Ja, und in der Dauerschleife laufen lassen kann.
Wir spielen jetzt als nächstes erstmal auf der Hedi und wo war es noch?
Im Wendland irgendwo.
Wendland, genau. Also wir haben so ein paar Sachen, aber es liegt alles tatsächlich jetzt vorm November.
Mhm. In Eckernförde.
Und die anderen Sachen, die Eckernförde, aber die anderen Sachen sind in Planung.
Sozusagen. Genau. Ja. Genau.
Also und das kann man alles auf.
Bei uns finden.
Bei uns finden.
Man findet uns sowieso schnell.
Man findet uns.
Klasse.
Man kommt nicht um uns herum.
Genau. So soll es sein. Vielen, vielen Dank für eure
vielen Dank
Zeit.
An dich.
Vielen Dank an dich und den Hamburger.
Wir hören uns.
Jawohl.
Le Marie. Mehr Infos, unter anderem den Link zum fabelhaften Video zum Song »Wir brauchen heute nicht mehr rauszugehen«, habe ich euch in die Shownotes gepackt. Das stammt von Christian Hornung, der mit »Manche hatten Krokodile« den Hamburger Sparclubs auf St. Pauli ein hinreißendes Denkmal gesetzt hat. Das Musikvideo hat mich damals persönlich sehr happy gemacht. Es erschien im November 2020. Es war Corona, es war viel zu leise in Hamburg. Ich hatte richtig gute Laune beim Zuschauen. Stichwort gute Laune. Unser Magazin Der Hamburger macht auch glücklich. Auch Le Marie werden in ihm zu Gast sein. Die Fotos für den Artikel hat meine hochtalentierte Kollegin Julia Schwendner vor wenigen Tagen gemacht. Unter www.derhamburger.info könnt ihr mehr darüber erfahren, das Magazin bestellen und dabei vielleicht eine der schicken Tassen, Postkarten oder den Der Hamburger Bildband erwerben. Ihr findet dort natürlich auch ausgewählte Artikel, Fotos und selbstverständlich alle Folgen vom Hamburger Podcast inklusive Shownotes. Mein Tipp, am besten abonniert ihr den Podcast auf Spotify oder einem der anderen Podcast-Kanäle, damit ihr keine Folge verpasst. Und das Magazin abonniert ihr am besten gleich auch, dann verpasst ihr auch keine Ausgabe. Und jetzt? Zeit fürs Schlusswort. Danke an Klaus und Marie Lohr fürs Mitmachen, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, an Laura Matamorisch, die den Podcast auf die Homepage unseres Magazins bringt und die Cover layoutet, und an das gesamte Hamburger Team für immer neue Ideen und Stories. Der Hamburger Podcast Kultur erscheint immer am 15. eines Monats. Kulinarisch Interessierten empfehle ich den Podcast Food Talker von meinem Kollegen Boris Rogosch, der immer am Monatsende erscheint. Und bevor ich mich jetzt mit einem riesen Dankeschön fürs Zuhören von euch verabschiede und, by the way, dieses Handtuch von meinem Kopf nehme, das über mir und dieses Mikrofon gelegt ist, damit dieser Ton schön trocken klingt. Ich hoffe, es hat geklappt. Grüße an Stefan. Hätte ich noch eine Bitte an euch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn euren Freunden und schenkt uns auf Apple Podcasts und Spotify ein paar positive Worte als Bewertung. Vorschläge und Anregungen. Da setze ich nochmal an. Vorschläge und Anregungen könnt ihr mir auch gerne über die Adresse Redaktion, ich setze nochmal an. Vorschläge und Anregungen könnt ihr mir auch gerne an die Adresse redaktion@derhamburger.info zukommen lassen. Ich freue mich über Post, immer, wenn sie nett ist. In diesem Sinne, seid nett zueinander. Schaut mehr Kunst, hört mehr Musik und hört mehr Der Hamburger Podcast. Ahoi, wir hören uns.